Mitte Dezember 2025. Weihnachten steht vor der Tür, Freunde. Und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid bei der letzten Stadionsprecher-Folge des Jahres. Aber wer jetzt denkt, wir lassen das Jahr uninspiriert mit einem Jahresrückblick ausklingen, der irrt. Es gibt ohnehin viel zu viele Jahresrückblicke. Ich warte ja noch auf so einen Jahresrückblick der Jahresrückblicke im Fernsehen. Also wir ersparen uns das heute. Freunde, wir haben zum Ende des Jahres nochmal ein echtes Highlight für euch. Einen super spannenden Gast. Aber bevor wir ins Gespräch reinstarten, sage ich wie üblich und heute besonders besinnlich: Hallo Jens.
Hi Nils. Ja, das mit dem super spannenden Gast kannst du wirklich laut sagen. Ich starte mal mit ein paar Fakten rein. Er hat unter anderem gespielt für Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Hannover 96, den 1. FC Köln, Waldhof Mannheim. In seiner Vita stehen 343 Erstliga- und 60 Zweitligaspiele und er stand immerhin auch einmal für die DFB-Elf auf dem Platz. Mittlerweile ist er Trainer der deutschen U18-Nationalmannschaft und TV-Experte im ZDF. Herzlich willkommen im Stadionsprecher Hanno Balic.
Hallo Jens, hallo Nils. Vielen Dank für die Einführung. Ich muss gleich eine kleine Korrektur machen.
Gerne.
Ich hab in Frankfurt gespielt, aber nie bei der Eintracht.
So,
beim FSV. Ende meiner Karriere beim FSV, zu damals noch Zweitliga-Zeiten.
Ja.
Aber zur großen Eintracht habe ich es, obwohl ich Hesse bin, irgendwie nicht geschafft.
Hat sich nicht ergeben. Bei Mainz 05 hast du auch ein halbes Jahr unter Jürgen Klopp gespielt und auch noch bei Nürnberg. Also ja, auch schon viel gesehen.
Ja gut, die längste Station war Hannover 96.
Hannover 96,
Jahre. Genau. Das war natürlich dann auch prägend irgendwo gewesen, aber ja, schon einmal durch Deutschland rumgekommen. Ich habe ja gesagt, ich bin Hesse, wir sind zurückgekehrt in unsere Heimat. Bei uns springen jetzt drei Kids hier zu Hause rum und ich genieße auch das Familienleben neben dem ganzen Fußball.
Glaube ich sofort. Hanno, wenn du mal zurückblickst auf deine Spielerkarriere, was ist dir denn besonders hängen geblieben? Welche Vereine, welche Highlights, welche Momente, an was denkst du vielleicht besonders oft oder wachst nachts schweißgebadet auf und hast wieder diese Szene vor deinem inneren Auge?
Ja, das ist natürlich, ich habe es ja gesagt, ich war dann am Ende, ich glaube 15, 16 Jahre in dem Zirkus gewesen, auch auf 15 Jahre auf Erstliganiveau. Da nimmst du viel mit. Also ob du dann als ganz junger Spieler nach Köln gehst, was ein Wahnsinnsverein ist von der Wucht her. Ich bin ja leider mit dem FC abgestiegen, so im Nachgang. Wäre es auch eine Überlegung gewesen, länger bei so einem Verein zu bleiben, aber damals war der sportliche Anspruch in mir zu groß gewesen, habe dann den nächsten Schritt gemacht. Highlights waren natürlich die Phasen, in denen ich in Leverkusen Europa League und vor allen Dingen dann Champions League spielen durfte. Mhm. Das ist natürlich dann schon ein Kindheitstraum, wenn du im Bernabeu spielst, wenn du im Camp Nou spielst, wenn du im Old Trafford spielst, da gerade so als jemand, der die Premier League verfolgt hat, immer als Jugendlicher, ist da natürlich ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und das war mit Sicherheit dann auch, als ich das zweite Mal in Leverkusen war, ich war zweimal in Leverkusen, war das mit Sicherheit auch dann unter Jupp Heynckes die Phase, wo ich schon dann auch als reiferer Spieler mit 30 mit Sicherheit das höchste Niveau hatte. Mhm. Aber ich muss sagen, dass jede Station für sich irgendwo prägend war, ob das halbe Jahr in Mainz war, ob das Abstiegskampf in Nürnberg war, ob das natürlich dann 5 Jahre in Hannover war, die längste Station, wo du dann auch mal eine Entwicklung als Spieler durchläufst und auch mit dem Verein durchläufst. Genau, das ist dann schon prägend, ja.
Hast du ein Spiel, wo du sagst, das ist mein Spiel, also vielleicht das Spiel, wo du sagst, da war ich am geilsten oder das Spiel, was im Nachhinein am meisten Emotionen, also wenn ich mir vorstelle, du bist irgendwie, wir denken nochmal 20, 30 Jahre voraus, Opa sitzt auf der Couch und erzählt dann den Kids von dem einen Spiel, gibt's sowas?
Ja, ich habe das angedeutet, für mich war das ein absoluter Kindheitstraum gewesen, in England zu spielen und dann war die Konstellation, dass wir in der Champions League Gruppe, als ich erstmal in Leverkusen war, dann Manchester United in die Gruppe gelost bekommen und die Konstellation war aber so, dass das letzte Gruppenspiel in Manchester war und wir hatten das vorletzte Spiel zu Hause gegen Piräus und meine Situation war so, dass ich mit einer weiteren gelben Karte gesperrt gewesen wäre für das Spiel in Manchester Und Klaus Toppmöller als Trainer damals kam und hat dann gesagt, also Hanno, pass auf, wenn es entschieden ist, dann musst du dir die zweite gelbe Karte nehmen, in Manchester pausieren, damit du dann in der nächsten Gruppenphase unvorbelastet starten kannst. Damals gab es noch zwei Gruppenphasen. Mhm. Und wir schießen dann, ich weiß nicht, in der 80. Minute zu Hause gegen Piräus das 2-0. Das Spiel war relativ klar gewesen dann und von außen kommt das Signal, Hanno,
hol dir gelb, ja.
Und komplett verweigert. Komplett verweigert. Ganz mehr geführt in den letzten 10 Minuten als defensiver Mittelfeldspieler. Nur noch begleitet, nur noch geblockt, nicht mehr hingegangen. Komplett verweigert. Musste dann auch das ernste Gespräch mit dem Trainer über mich am nächsten Tag. Hat aber dann auch verstanden, was das für mich besonders ist. Und dann durfte ich im Old Trafford spielen. Hatten dann eine schwierige Phase in der Bundesliga. Durfte dann da 60, 65 Minuten spielen. Hatte da Paul Scholes als direkten Gegenspieler. Abwechselnd so mit Juan Sebastian Verón. Also auch keine kleinen Gegenspieler, was so den Weltfußball damals betraf. Und habe da ein richtig gutes Spiel gemacht. Und im Nachgang hat Sir Alex Ferguson in der Presse dann gesagt, Number 14 of Bayer Leverkusen played more British than all my players.
Wow. War dann so der Ritterschlag.
Also mit Sicherheit eine der tollen Spiele, die in Erinnerung bleiben. Natürlich die Einwechslung bei der A-Nationalmannschaft auf Mallorca. Das sind so Sachen, die natürlich schon in Erinnerung bleiben. Aber ja, Manchester hat, Old Trafford hat einen ganz besonderen Platz.
Mhm. Glaube ich sofort.
Wir haben jetzt eben schon mal ein paar Trainer erwähnt, Jürgen Klopp. Du hattest ja noch viele andere. Du hast unter Ewald Liemen gespielt, unter Dieter Hecking und so weiter und so fort. Wer war denn für dich, wenn man das so sagen kann, der beste Trainer, unter dem du gespielt hast? Oder sagen wir vielleicht der Trainer, von dem du am meisten gelernt hast?
Ist ganz schwierig zu beantworten, weil du natürlich als Spieler auch immer in einer unterschiedlichen Phase bist. Also ich bin mit 30 Jahren zum Beispiel dann zu Bayer Leverkusen zurückgekehrt nach 5 Jahren in Hannover und bin dazu, ich sage jetzt mal, dem Trainer-Duo Jupp Heynckes und Peter Hermann gekommen und habe dann da nochmal einen Trainertyp erlebt, Jupp Heynckes, der auch sich mit Sicherheit im Laufe der Jahre da weiterentwickelt hatte und der für mich zu dem Zeitpunkt sensationell war, weil ich dann mit 30 eigentlich schon als fertiger Profi schon, keine Ahnung, 250 Erstligaspiele auf dem Buckel, einfach auch nochmal einen richtigen Qualitätsschritt gemacht hat, weil er sehr im Detail mit mir gearbeitet hat, weil er sehr klar in der Ansprache war, wo ich im Nachgang sagen würde, so einen Trainer hätte ich mir vielleicht noch früher und noch länger gewünscht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber ich habe als A-Jugendlicher unter Uwe Rapolder trainieren dürfen bei Waldhof Mannheim in der zweiten Liga, der damals taktisch seiner Zeit ehrlicherweise voraus war und habe da unheimlich viel mitgenommen. Ewald Lien war jemand, der in Köln und dann später auch in Hannover mein Begleiter war. Und ich glaube, Begleiter trifft es dann eher als Trainer, weil ich damals als 19-, 20-Jähriger zu Hause ausgezogen bin, zum ersten Mal alleine gewohnt habe in Köln und Ewald auch da ein Auge dafür hatte, sehr auf das Menschliche geachtet hat. Dieter Hecking, mit dem ich ja 2 Stationen verbindet auch, Hannover und Nürnberg, wo es auch mal geknallt hat zwischendrin und wir uns jetzt aber ja auch im Nachgang super verstehen, weil wir, glaube ich, ganz viele Werte teilen und Dieter auch jemand ist, den ich immer mal zwischendrin angerufen habe, als es so angefangen hat in meiner Trainerkarriere. Also es gab ganz, ganz, ganz viele tolle Trainer. Ich habe bei jedem Trainer was rausgezogen. Ich habe auch gelernt, Trainer kritisch zu sehen und da das für mich rauszuziehen, was ich vielleicht später anders machen möchte, was ja auch ein Mehrwert ist irgendwo, was man aber in dem Augenblick als Spieler nicht so zu schätzen weiß, logischerweise. Merkt man dann erst im Nachgang. Aber ich glaube, dass ich schon Glück gehabt habe, auch so unterschiedliche Trainer während meiner Karriere zu haben, um da viele Einflüsse einfach einzusammeln.
Und war dir denn, als du damals Spieler warst, schon klar, dass du mal diesen Weg einschlagen wirst und selber Trainer werden willst? Oder wie kam es dann zu der Entscheidung zu sagen, ich mache auf der Trainerschiene weiter?
War mir nicht klar, also ehrlicherweise natürlich nicht klar, ist mir bis heute auch noch nicht ganz klar, hört sich jetzt komisch an, aber ich habe während meiner aktiven Zeit auch ein Studium abgeschlossen in Richtung Sportmanagement. Könnte mir auch vorstellen, in so einer Position irgendwann mal zu arbeiten, so ein bisschen übergeordnet zu arbeiten, strategischer zu planen, in einem Verein oder einem Verband etwas zu machen. habe aber dann auch die Trainerscheine gemacht bis zur UEFA Pro-Lizenz, auch in dem Wissen, wenn du später mal in einer anderen Position bist, dann hilft dir das natürlich, dieser Blick als Trainer. Und am Ende ist es einfach die Leidenschaft für den Sport, die mich dazu bewogen hat, da dabei zu bleiben. Auch natürlich die Möglichkeit, beim DFB einzusteigen, damals dann relativ kurzfristig nach dem Ende meiner Karriere, war mit Sicherheit dann damals die verantwortlichen Personen, die da eine Tür aufgemacht haben. Und dann wächst man so ein bisschen in die Sache rein. Und im Moment fühle ich mich sehr wohl in der Position des Junioren-Cheftrainers, auch weil es diese beiden Punkte so ein bisschen verbindet. Also wir haben ja immer in Anführungszeichen den Trainerjob auf dem Platz, auf dem grünen Rasen, immer nur in den Abstellungsperioden. Und jetzt zwischendrin habe ich Zeit, mit euch einen Podcast zu machen, aber arbeite auch so ein bisschen wie ein Sportdirektor eigentlich. Also bin beim Scouten, organisiere das Scouting rund um mein Team, bin im Kontakt mit den Vereinen, bin in Kontakt mit dem einen oder anderen Spieler, plane die nächsten Lehrgänge voraus. Also ich sag mal, etwas, was im Tagesgeschäft des Trainers auf Profiniveau, wie auch immer, wie hoch da auch immer das ist, mit Sicherheit so nicht vorkommen wird. Da gibt es dann andere Leute, die da diese Geschichten haben. Ich bin in der Ausbildung mit dabei. Wir sind im Kompetenzteam unter Hannes Wolf als Direktor umtriebig und versuchen, Kinder- und Jugendtraining in Deutschland besser zu machen. Also es ist eine vielfältigere Aufgabe als nur das Trainer-Dasein, und das macht es so attraktiv für mich im Moment.
Mhm. Klingt sau spannend.
Wie würdest du dich denn selbst als Trainer beschreiben? Oder anders gefragt, hätte der Spieler Hanno Balic gerne unter dem Trainer Hanno Balic gespielt?
Hoffentlich. ich weiß schon auch, dass ich als Spieler für den Trainer nicht einfach oder nicht angenehm war. Es war ein bisschen andere Zeit, ehrlicherweise. Da war das mit dem Hinterfragen und Wissen wollen noch nicht so ausgeprägt, wie das jetzt, glaube ich, in den Generationen ist. Aber ich versuche schon auch Verständnis für die Spieler aufzubringen, die vielleicht nicht stromlinienförmig sind, sondern die Sachen hinterfragen, die auch mal anecken, weil ich vielleicht früher auch ein Stück weit so war, weil ich auch Sachen hinterfragt habe, weil ich nicht alles abgenickt habe, was der Alte vorne gesagt hat und vielleicht auch mal einen Spruch hatte. Und dann denke ich mir jetzt als Trainer auch, okay, dann können sie den Spruch machen, sie müssen mit meinem Echo leben. Und im Zweifel habe ich auch dann das letzte Echo als Trainer. aber ich glaube schon, dass man sich auch mit mir, und das ist dann auch ein Punkt, nicht nur mit mir, sondern mit meinem Team. Ich glaube, dass die Zeit der Alleinunterhalter als Trainer, wenn es die überhaupt mal gab, total vorbei ist. Wir agieren im Team, wir machen alles im Team. Am Ende ist dann einer, der mal eine Entscheidung treffen muss und vielleicht das letzte Wort haben muss, aber in der Regel ist bei uns alles durchgesprochen. Wir entscheiden Dinge gemeinsam, wir agieren gemeinsam auf dem Trainingsplatz. Jeder hat seine Aufgabe im Team, wenn es zum Spiel geht. Genau, da partizipieren viele und da müssen auch viele mit anpacken.
Auch wenn du sagst, dass sich natürlich die Trainergeneration heute ein bisschen unterscheidet von der, die davor dran war oder den mehreren Generationen davor, gibt es denn konkrete Sachen, die du von anderen Trainern übernommen hast, vielleicht was so Werte auch angeht oder ganz bestimmte Ansätze?
Ja, bestimmt. Ich glaube jetzt gar nicht so runtergeschrieben, dass ich mir aufgeschrieben habe. Also bei Dieter Hecking habe ich das mitgenommen, bei Ewald Lien habe ich das mitgenommen, aber ich habe natürlich schon verschiedene Facetten, Trainerfacetten kennengelernt und auch an mir dann gespürt, was macht das mit mir? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Wenn ich das nicht gut finde, was finde ich daran nicht gut? Und ich glaube, dass das so im Nachgang dann eher auch intuitiv einfließt in meine Art und Weise als Trainer zu agieren. Aber natürlich gibt es gewisse Werte. Es unterscheidet sich nochmal für mich, weil ich natürlich die Jungs relativ selten sehe und dann immer nur blockweise sehe. Im Vergleich zu der Arbeit eines Trainers, der jeden Tag vor denen steht. Das heißt, wenn ich mir rausnehme, ich mache jede einzelne Sitzung alleine und jede Videositzung alleine, dann geht es mal 10 Tage gut, dann haben sie vielleicht den Kanal voll, dann verschwinden sie wieder für ein paar Wochen und dann kommen sie mal wieder und dann haben wir sie wieder eine Woche und dann sehen wir sie jetzt von November bis März gar nicht, 3 Monate. Das heißt, man verbraucht sich da nicht so schnell in seiner Ansprache, in seiner Stimme, in seiner Art und Weise, wie man agiert. Deswegen ist das so ein bisschen, würde ich sagen, als Vorteil als Nationaltrainer zu agieren. Mhm. Aber ich glaube, so grundsätzliche Werte fließen immer ein.
Ja. Mhm. Wie kann man sich denn so deinen Arbeitsalltag vorstellen? Du hast eben schon gesagt, du arbeitest ja so ein bisschen von Lehrgang zu Lehrgang. Was sind so tägliche Dinge, die du so tust?
Ja gut, eigentlich also von Lehrgang zu Lehrgang, dann natürlich irgendwo, was das Scouting betrifft, von Wochenende zu Wochenende, wobei es da auch eine längere Planung gibt, wo wir Wochen vorausplanen, wer schaut sich welches Spiel an, welche Positionen sind im Kader vielleicht vakant, wo müssen wir nochmal genau hingucken, wen haben wir noch nicht so oft gesehen. Zu unserem Team gehören neben den beiden Co-Trainern und dem Torwarttrainer, die scouten, auch zwei externe Scouts, die ich oder wir einsetzen, weil sie auch in anderen Regionen sind, damit wir alles abgedeckt bekommen. Klar, dann die Koordination, dass wir ein Scouting häufig dann auch mit einem Vereinsbesuch oder mit einem Austausch mit dem Trainer verbinden, weil klar kann ich irgendwo hinfahren und kann dann da die Spielleistung des einzelnen Spielers an dem Tag beurteilen, das machen wir auch. Aber am Ende tausche ich mich dann auch sehr gerne danach, telefonisch oder in persona, mit den jeweiligen Trainern aus, weil die sehen die Jungs jeden Tag, die sehen eine ganz andere Entwicklung, die können ihre Eindrücke schildern. Und das ist Teil davon. Klar, Scouting spielt eine Rolle, Vorbereitung für den nächsten Lehrgang, Nachbereitung des letzten Lehrgangs. Also wir gucken die Spieler nochmal sehr aufmerksam, schauen, wo wir uns verbessern können. Dann im Vorfeld der neuen Maßnahme legen wir eigentlich schon fest, was wollen wir trainieren, welche Inhalte, wie sieht die ganze Organisation aus, dass wir dann vor Ort nur noch an Kleinigkeiten drehen müssen und vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende bei uns, viel Zeit mit den Jungs haben, weil wir sie eben nicht jeden Tag sehen, sondern immer mal nur dann 10 Tage und dann Wochen, manchmal Monate gar nicht. Das heißt, du musst schnell mit denen zusammenkommen und wenn wir als Trainerteam dann nur in der Trainerkabine sitzen und uns überlegen, ja, was machen wir morgen im Training? Ach so, jetzt fehlen mal 3, ja, dann bauen wir was, schmeißen wir es komplett um. Dann geht uns einfach Zeit an wichtigen Stellen mit den Jungs verloren. Deswegen versuchen wir viel vorher zu packen und dass wir dann da nur noch Nuancen machen können. Dann kommt dazu die Arbeit im DFB. Ich habe es angedeutet, ich bin Teil des Kompetenzteams unter Hannes Wolf, wo es so um Verbesserung des Kinder- und Jugendtrainings geht. Wir versuchen die Trainingsphilosophie Deutschland voranzutreiben, viel mit Fortbildung zu tun, wo wir im Zusammenspiel mit Nachwuchsleistungszentren, mit Bundesliga-Vereinen Fortbildung machen, aber auch wirklich auf dem Dorf sind und da versuchen, die Mamas und Papas zu erreichen, die ihre Kinder in den ersten Schritten trainieren. Das ist unsere Zukunft und das ist auch unser Anspruch, weil, da sprechen wir dann auch über Werte, wir natürlich nicht nur von der Elite sprechen können, von dem Nationalmannschaft und Bundesliga, sondern wir müssen darüber sprechen, dass in Vereinen möglichst viele Kinder möglichst lange erhalten bleiben, um da auch eine Wertevermittlung zu bekommen von den Trainern vor Ort. Und ich will nicht sagen, dass das wichtiger ist, aber es ist mindestens genauso wichtig.
Ich muss mal eine Detailnachfrage stellen, die mir gerade nicht mehr aus dem Kopf geht. Als du gerade gesagt hast, ihr redet dann natürlich auch mit den Trainern der Spieler, um da so eine Einschätzung zu bekommen. Ich habe mich gerade gefragt, wie sehr kann man sich auf diese Einschätzung immer verlassen? Weil so ein Verein hat ja ein Interesse daran, möglichst viele Nationalspieler zu haben. Und ich erinnere mich gerade an die letzte Maßnahme der A-Nationalmannschaft, wo es ja in Stuttgart so ein bisschen Irritation gab, dass der ein oder andere Spieler nicht mitgefahren ist. Also wenn du mit den Spielern redest, muss man dann schon wissen, ah okay, bei dem muss man vielleicht so ein paar Prozentpunkte Euphorie abziehen, wenn er über seinen Spieler spricht. Oder, also weißt du, was ich meine? Ich frage mich nur, wie objektiv, also dass sie dir jetzt nicht einen schlechten Spieler als einen total guten Spieler verkaufen können, ist klar. Aber wie objektiv können die sein, weil sie natürlich auch Eigeninteressen haben?
Ja, die haben sie und das fließt natürlich auch mit ein, aber grundsätzlich sind mir die Trainer lieber, die für ihre Jungs brennen, die ihre Jungs gut sehen, die sie positiv sehen. Es gibt auch Trainer, die sind knallhart, die sagen, boah, sei mir nicht böse, Hanno, aber also von Nationalmannschaft brauchen wir da nicht reden. Also das ist dann auch eine Aussage, mit der man arbeiten kann. Ehrlicherweise, ich bin jetzt einige Zeit beim DFB, ich glaube, ich gehe ins 9. Jahr dann. Man kennt die Kollegen oder viele Kollegen auch. Da ist auch was, eine Verbindung gewachsen. Man kann den einen oder anderen einschätzen. Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit, dass man weiß, wie ich auch mit den Informationen umgehe. Und manchmal geht es auch einfach nur darum, zu verstehen, warum hat er heute ein schlechtes Spiel gemacht? Weil er vielleicht aus einer Verletzung kommt, weil er, keine Ahnung, in der Schule gerade was querläuft, weil die Vertragsgespräche und auf ihn unheimlich viel einprasselt oder sonst irgendwas, dann ist es manchmal auch nur eine Informationsweitergabe, die mir natürlich helfen, die Leistung in einem anderen, besseren Licht zu sehen, mit mehr Hintergrund zu sehen. Aber nochmal, am Ende liegt uns, sprich den Vereinstrainern genauso wie uns als Nationaltrainern daran, die Jungs weiterzuentwickeln und besser zu machen. Auch die Vereinstrainer haben Verständnis, manchmal mehr, manchmal weniger, aber Verständnis dafür, dass wir auch nur eine begrenzte Anzahl nominieren können. Und ehrlicherweise haben wir dann vielleicht auch so deutschlandweit den etwas besseren Überblick als der Vereinstrainer vor Ort, der seine Jungs kennt, der vielleicht auch die Gegner der Gruppe kennt, aber dann vielleicht nicht den Konkurrenten aus dem Norden, Süden, Osten, Westen im Detail kennt. Das wissen die Kollegen natürlich auch und dementsprechend ist das ein sehr angenehmer, offener Austausch in der Regel. Bei allen Interessen, die da auch irgendwo eine Rolle spielen.
Cool, klar. Wenn wir ja schon beim Thema Kommunikation sind, Hanno, wie muss man denn eine U18 kommunikativ anpacken, um sie und auch die gesteckten Ziele zu erreichen?
Nicht so einfach zu beantworten. Ich glaube, wir müssen sie schon ein Stück weit da abholen, ohne dass wir jetzt in der Ansprache Bruder und 6-7 und keine Ahnung was einbringen. Also da haben wir logischerweise dann auch unseren Sprachduktus als Trainer. Aber wir wollen natürlich klar an die Jungs ranrücken. Also ein ganz banales Beispiel. Wir haben sie natürlich auch gefragt. Früher zu meiner Zeit kam die Einladung für einen Lehrgang postalisch mit dem Brief und dann hast du den ausgefüllt und zurückgeschickt. Dann lief das eine Zeit lang per E-Mail oder läuft immer noch per E-Mail. Der eine oder andere liest seine E-Mails, der eine oder andere nicht so.
Hat das Passwort vergessen und kommt gar nicht mehr in den Account. Ja.
Ich habe eine E-Mail-Adresse, die so heißt, wusste ich gar nicht. Und die DFB hinterlegt ist, okay. Also kriegen Sie Ihre E-Mail weiterhin, auf die Sie dann hoffentlich auch antworten. Aber der Hinweis auf die Nominierung geht dann auch per WhatsApp zum Beispiel raus. Also muss da schon ein Stück weit anpassen. Es muss nicht so weit gehen, dass ich Ihnen auf Instagram folge oder keine Ahnung, die Nachricht per Snapchat schicke oder sonst irgendwas. Aber wir müssen uns schon natürlich auch ein bisschen anpassen. Und dann, was so während dem Lehrgang betrifft, ich habe es gesagt, wir haben die Jungs immer nur sehr kurz für unser Empfinden. Das heißt, wir versuchen schon eine Klarheit zu haben in der Kommunikation, was den Einzelnen betrifft, was die Spielidee betrifft, was den Umgang betrifft, was die Regeln betrifft. Versuchen wir es einfach und klar zu halten, dass sich jeder daran orientieren kann. Und dann findet man da gemeinsam seinen Weg. Und ich würde sagen, dass das jetzt bei dem letzten Jahrgang, bei den 2006ern, gut gelaufen ist. War dann sportlich am Ende erfolgreich. Und ich hatte das Gefühl, dass wir als Team gemeinsam auch einen guten Draht hatten zu den Jungs.
Mhm. Gibt es denn so Regeln, die ihr dann auch aufstellt, so rund um Social Media, also zum Beispiel keine Bilder aus der Kabine oder überhaupt keine Handys in der Kabine oder irgend sowas in der Richtung?
Ja, da haben wir auch unseren Weg finden müssen, weil, könnt ihr euch natürlich vorstellen, wir haben dann irgendwann mal eine Sitzung gemacht, einfach weil es mir zu viel war, weil dann bis 3 Minuten vorausgehen gefühlt, also 6 Minuten vor der Nationalhymne, haben die irgendwelche Social-Media-Geschichten in der Kabine und das Handy in der Hand und dann fragst du aber nach und sagst, ey, pass mal auf, wie ist denn das bei euch in den Vereinen? Und dann hatten wir halt bei den 06ern halt auch eine Spanne, dann spielt einer in Barcelona und einer bei Nottingham Forest und einer bei Cercle Brügge und einer bei Bayern München und einer bei Wolfsburg und einer bei Dortmund und du hast halt 12 verschiedene Regeln. Dann geht es halt darum zu sagen, okay Männer, ich verstehe euren Wunsch vielleicht euer Trikot zu posten und aus der Kabine kurz was zu posten oder sonst irgendwas, aber wenn wir dann rausgehen zum Warmmachen, ab dann ist das Handy weg und dann wird es auch nicht mehr genommen und dann ist es fix. So. Ich glaube, man muss dann miteinander finden. Wir haben so ein paar Regeln, die da lassen wir auch nicht mit uns diskutieren. Also zum Beispiel kein Handy beim Essen, kein Handy im medizinischen Bereich auf der Massagebank. Ich erkläre den Jungs immer, dass ich es respektlos finde gegenüber den Therapeuten. Und wir haben Top-Therapeuten beim DFB. Das sind Kollegen untereinander, die normalerweise irgendwo bei Bundesligisten arbeiten würden, wenn sie das wollten und arbeiten dann zusammen mit U18-Nationalspielern, die 17, 18 Jahre alt sind und dann sollen die mit ihnen arbeiten und dann bedeutet das auch bei einer einfachen, in Anführungszeichen, Massage, dass ich mich darauf einlasse, dass ich entspanne, dass ich meinen Körper wahrnehme dabei und nicht das Ding vor der Nase habe und keine Ahnung, irgendwelche Social-Media-Geschichten mache. Da gibt es so ein paar Sachen genauso dann, wenn wir nur so selten zusammenkommen und uns beim Essen nicht unterhalten und jeder sein Ding vor der Nase hat, dann ist es auch schwierig, als Team zusammenzufinden, als Persönlichkeit zusammenzufinden. Und irgendwo habe ich auch die Überzeugung, dass eines das Sportliche und die taktische Idee und sonst irgendwas, aber die letzten 2, 3, 5% im entscheidenden Spiel macht es dann aus, ob ich bereit bin, für den Mann nochmal extra zu geben, weil ich mit dem auch gut kann, weil es ein guter Typ ist. Und das erfahre ich natürlich nicht, wenn ich mich eigentlich nur mit dem Handy oder mit Social Media oder sonst irgendwas beschäftige.
Und du hast es ja gerade gesagt, dadurch, dass ihr euch ja auch nur alle 3 Monate seht, müsst ihr ja so viel Zeit wie möglich auch miteinander verbringen, um eben auch ein Team zu werden. Ich habe in einem anderen Podcast mal gehört, dass du gesagt hast, du bist ja mit Köln abgestiegen damals in deinem, als du dort gearbeitet hast, dass es gar nicht so sehr an den Spielern gelegen hat oder an dem Fußball, den ihr gespielt habt, sondern dass es sogar eher daran gelegen hat, dass ihr kein echtes Team wart. Also dem misst du schon viel Bedeutung bei.
Ja, also ich glaube, ich bin zweimal abgestiegen in meiner Karriere, einmal in Köln, dann später nochmal in Nürnberg, und beide Male war die Mannschaft nicht funktionierend. Also hat nicht gefittet. Die Qualität, die fußballerische Qualität war in beiden Mannschaften zumindest so, dass du die Klasse hättest halten können. Da spielen dann viele andere Faktoren natürlich auch mit eine Rolle. Da kommt dann Druck drauf. Jeder geht anders mit Druck um. Medien haben natürlich dann Einfluss. Jeder hat seine eigenen Interessen irgendwann, weil er nicht spielt. Und das ist dann ein gravierender Punkt. Bin ich bereit, dann auch in der schwierigen Phase vielleicht die eigenen Interessen hinter denen der Mannschaft und des Vereins zu stellen? Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es schwierig, dann auch sportlichen Erfolg zu erzielen oder zumindest so sportlich als Team zu funktionieren, um dann auch in der Bundesliga Punkte zu holen. Also die beiden Abstiege ehrlicherweise waren, ich würde nicht sagen, vermeidbar. Jeder Abstieg ist irgendwo vermeidbar, und wenn immer Fehler gemacht, sonst würde es für die jeweilige Mannschaft nicht runtergehen. Aber in beiden Fällen hat es auch damit zu tun gehabt, dass die Truppe an sich dann nicht als Team funktioniert hat. Ja.
Okay. Wenn wir schon bei den schwierigen Themen sind, Hanno, was mich auch sehr interessieren würde in deiner Trainertätigkeit, wie gehst du denn mit Konflikten oder Missverständnissen um innerhalb vielleicht des Trainerteams, aber auch mit den Spielern?
Ja, du hast schon angedeutet, Nils, also vor allen Dingen innerhalb des Trainerteams. Also das ist nichts, was man alleine ausmachen kann. Wenn irgendwo ein Konflikt herrscht, ist es wichtig, verschiedene Perspektiven einzuholen. Mhm. Zum einen die Perspektive der Trainerkollegen. Wie seht ihr das? Wie empfindet ihr das? Wie sind die Worte oder die Taten bei euch angekommen? Triggern die euch genauso wie mich? Oder stehen die irgendwie im konkreten oder krassen Gegensatz zu dem, was wir als Werte, als Regeln hier festgelegt haben für die Truppe? Haben wir diese Regeln in der Form und in der Klarheit auch schon deutlich gemacht und ausgesprochen? Oder wünsche ich mir das nur oder gehe davon aus, dass es einfach so ist, weil es letztes Mal so war, im letzten Jahrgang? Perspektivwechsel in die Spielerperspektive hilft natürlich. Also was könnte der Grund sein dafür, dass er so agiert hat oder sich so geäußert hat? Ja, also versuchen, erstmal Verständnis dafür aufzubringen, auf die jungen Menschen, das muss man ja sagen, mit 17, 18 sind das junge Menschen, prasselt unheimlich viel herein. Thema Social Media, Thema Beeinflussung über Verein, Eltern, Berater, was auch immer noch alles, Schule und. Ja, dass da natürlich auch vielleicht mal gerade in der Emotionalität was verrutscht, ja, muss man vielleicht auch zugestehen. Und dann mit ein bisschen Abstand, ich glaube, es hilft ein bisschen, aber eine ganz klare Kommunikation. Und dann auch dem 17-, 18-Jährigen sagen, pass auf, so ist das bei mir angekommen, so kam das bei mir an, hast du das so gemeint? War das deine Intention? Und dann kann er vielleicht auch mal mit ein bisschen Abstand nochmal das schildern, was dahinter stand. Was ist jetzt ein gesprochenes Wort oder eine Aktion war oder sonst irgendwas. Dann kann man versuchen, da irgendwie Verständnis aufzubringen. Und dann kann man in Ruhe entscheiden oder ja, überlegen, wie man damit weitergeht.
Warum hast du diese Mystery Box bei TikTok bestellt, beispielsweise?
Was überhaupt ist eine Mystery Box?
Ja, genau. Wir haben uns darüber schon.
Ja. Ja, ja, genau. Ja, genau.
Wer ist das? Haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, über das spannende Thema. Ja, aber klar, ich kann mir vorstellen, und es wird ja nicht einfacher. Gefühlt wird alles immer noch komplexer und noch mehr Faktoren, die mit reinspielen, mit denen dann Spieler und natürlich dann eben auch die Verantwortlichen umgehen müssen. Also das ist schon herausfordernd, was ihr da so stemmen müsst, kann ich mir vorstellen.
Aber es hilft natürlich, dass du einfach Leute um dich rum hast, mit denen du dich austauschen kannst. Ne? Also das ist mit das Wichtigste, ob das jetzt bei uns beim DFB ist, als auch dann natürlich im Verein, wo du dich noch häufiger siehst, du musst als Trainerteam musst du ganz eng sein. Also da muss es ein inner Circle geben, mit dem du dich total vertrauensvoll austauschen kannst, wo auch, das ist zumindest mein Anspruch, du Leute neben dir hast, die dir auch mal spiegeln, oh, pass mal auf, Hanno, da warst du drüber. Mhm. Also das ging nicht in der Form, das sehen wir anders. So, das brauchst du dann ein Stück weit auch, um dann deinen Weg zu finden als Team, um dann auch eine gewisse Klarheit zu haben. Weil du natürlich auch ich bin dann an der Seitenlinie unter Emotionen und brauche aber trotzdem dann diesen sachlichen Blick drauf. Und dann hilft es natürlich, wenn hinter dir einer ist, der sagt, oh, wir haben es gerade mal auf dem iPad gesehen, müssen wir anders machen, überleg mal das und das. Und dann spielt das natürlich damit ein. Und dieser Inner Circle muss funktionieren, sonst kriegst du Probleme.
Wie bereitest du denn solche Spiele vor oder auch so Halbzeitansprachen? Machst du das relativ spontan, dass du die Spieler dann vor dem Spiel nochmal ansprichst oder machst du dir da viel Gedanken drüber, lässt da auch nochmal verschiedene Elemente mit einfließen? Wie gehst du damit um, mit diesen Situationen?
Ja, die Situationen ergeben sich ja häufig dann auch einfach aus der Turniersituation oder aus dem, wie die Spiele vorher waren. Rein taktisch bereiten wir die Spiele natürlich vor über Gegnersichtungen, über Analysen. Dann haben wir eine Spielidee. Die Spielidee vermitteln wir dann, lassen Teile davon ins Training einfließen, um den Jungs ein gutes Gefühl zu geben. Einfach auch alles immer in dem Wissen, wir kommen zusammen, haben zwei, manchmal drei Trainingseinheiten und dann das erste Länderspiel. Mhm. Wirklich auf Vorbereitung. Also jeder Bundesligist, der nicht international spielt, hat mehr Trainingseinheiten zur Vorbereitung aufs Wochenende als wir auf ein Länderspiel. Also das muss man natürlich so mit einbeziehen. Deswegen muss man das knapp und klar halten. Und dann, je nachdem, wie es die Situation erfordert, sprechen wir den Einzelnen an, sprechen wir die Gruppe an. Ist es mal sachlicher? Ist es mal emotionaler? Das hängt dann einfach von der entweder Turnierkonstellation ab oder einfach dann auch von der Spielsituation. Also ob ich in der Halbzeitpause tobe und die Eiswürfel durch die Gegend schieße oder ganz ruhig und sachlich bin, ob ich die Steine am Flipchart verschiebe oder vielleicht ein Standbild über eine Leinwand zeigen kann, das gibt das Spiel in der ersten Halbzeit her. Und dafür ist es natürlich extrem wichtig, dass Leute außenrum sind, die alles vorbereiten, dass ich dann aus der Intuition plus den Ratschlägen meine Trainerkollegen plus Analyst plus die Leute, die da mit Einfluss haben, dann da eine schnelle und gute Entscheidung treffen kann. Mhm. Aber am Ende ist es auch ein Stück weit Intuition, klar.
Ihr hattet ja im Sommer bei der U19 EM schon, würde ich mal sagen, wahrscheinlich eine relativ besondere Situation. Ihr habt gegen England 4-1 zur Halbzeit geführt, dann sogar das 5-1 gemacht und habt dann noch 5-5 gespielt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es schon den ein oder anderen Trainer gibt, vielleicht auch einen, den du in deiner Vergangenheit als Spieler hattest, der da reingekommen wäre und die Kabine zerlegt hätte. Wie bist du mit der Situation umgegangen?
Ja, wir waren direkt danach in der Kabine und die Konstellation war ja so, dass mit dem Punkt gegen England und dem Ergebnis auf dem anderen Platz klar war, wir haben ein Finale gegen Norwegen im letzten Gruppenspiel. Und mein Impuls oder unser Impuls war, dass es jetzt nichts bringt, die Mannschaft zu zerlegen. Wir haben zwei Tage Zeit, um sie aufzurichten und das waren auch die Worte. Also wir sind da, wir haben das Endspiel gegen Norwegen, wir haben eine ambitionierte Gruppe mit Niederlande, die später Europameister geworden sind, England und starken Norwegern. Es war klar, dass das sich nicht entscheidet vom letzten Gruppenspiel. Jetzt haben wir dieses Spiel. Wir hätten gerne heute gewonnen und ich habe den Jungs auch gesagt, Jungs, das, was eben gerade passiert ist, ich kann es euch nicht erklären.
Ja.
Als Spieler nicht erlebt, aber und habe dann auch wieder versucht, und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, auch den Blick nach vorne zu richten, weil ich sage, das Entscheidende ist, dass wir daraus lernen, dass ihr daraus lernt. Und daraus lernen bedeutet, wenn ihr irgendwann mit eurem Verein, heißt der Hoffenheim oder Monaco oder keine Ahnung was, mal mit 4 Toren führt und es ist noch eine halbe Stunde zu spielen, müsst ihr auf dem Platz wissen, es ist noch nicht vorbei.
Ja.
Christine, cool. Einmal erlebt. Das war heute eine krasse Art und Weise, das zu erleben und zu lernen. Aber das Positive, was wir rausziehen können, ist dieser Lerneffekt. Und das waren die Worte und dann sofort wieder Blick Richtung Norwegen. Du hast in so einer EM keine Zeit, lange Trübsal zu blasen. Wir brauchen diese Positivität auch in der Gruppe. Und das war wichtig in der Ansprache direkt nach dem Spiel England.
Und ihr habt gegen Norwegen ja 2-1 gewonnen und seid ja zumindest ins Halbfinale eingezogen. Also scheint es ja gefruchtet zu haben auch.
Das sage ich dann, wenn der Nächste aus der Garde dann irgendwann mal mit 4 Toren führt und die Führung verteidigt.
Ja. Aber cool, klingt auf jeden Fall auch absolut sinnvoll, das so zu handhaben und eben nicht draufzuhauen. Und dieses Gespür halt auch zu entwickeln, da hilft ja auch eine lange und erfolgreiche Spielerkarriere, ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Ne? In welchen Momenten bist du halt ein bisschen strenger und wann eben auch nicht. Und da spielen ja viele Faktoren, eben auch der zeitliche, dann damit rein. Also super spannend, da mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken zu können. Und hinter die Kulissen blicken ist eigentlich auch ein gutes Stichwort, Hanno, denn ich würde gerne mit dir auch nochmal über dein Engagement beim ZDF sprechen. Denn du bist ja auch als Experte für das ZDF im Einsatz. Wie kam es denn dazu?
Ja, über einen Kontakt, ehrlicherweise einen externen Kontakt, bin ich empfohlen worden, als damals eine Stelle gesucht wurde für ein neues Format, was geschaffen wurde. Damalige Sportreportage, die es jetzt in der Form gar nicht mehr gibt, hat da mehrere Experten gesucht. Ehrlicherweise war damals, glaube ich, sogar Julian Nagelsmann als U19-Trainer von Hoffenheim auch dort vor Ort. Da hat es aber wohl nicht so ganz funktioniert, dass der Verein ihn da freigegeben hat. Und dann war noch eine Stelle frei. Und am Ende hat man dann mit Simon Rolfes und Holger Stanislawski und mir drei Experten besetzt, die dann dieses Format gestartet haben. Und das war so ein bisschen der Einstieg. Und dann bin ich so von Aufgabe zu Aufgabe gekommen. Also bin dann irgendwann als der Flüsterer neben Bellaretti bei den Live-Spielen saß ich dann nebendran, habe ihm ja fachlich-sachlich zugearbeitet. Irgendwann wurde dann im Laufe der Zeit aus dem stillen Zuarbeiter ein Co-Kommentator, der dann ab und zu auch als Experte unten am Spielfeldrand war. Dann gab es jetzt ein neues Format mit der Champions League-Sendung, mit einer neuen Rechtevergabe, wo dann der Experte ab und zu mal gefragt ist in unterschiedlicher Art und Weise. Und so hat sich das beim ZDF entwickelt.
Mhm. Cool. Hast du dich denn für diese Arbeit nochmal zusätzlich speziell schulen lassen durch ein Kommunikationstraining oder sowas? Oder hast du gedacht, nö, ich gucke einfach mal, ich starte mal rein und schau mal, wie es läuft?
Ja, also ich habe, ehrlicherweise bin ich reingesprungen ins kalte Wasser, was das betrifft, habe dann aber die Sendung nachgearbeitet einfach. Hatte da auch jemand extern gehabt, wo es dann auch um Körperhaltung, um verschiedene Sachen ging. Also damals wurde das die Sportreportage noch aufgezeichnet zu Beginn. Und dann, wie jetzt hier auch, wenn irgendwas falsch gelaufen ist, okay, Cut, Stopp, wir schneiden nochmal zurück und gehen nochmal dahin und wir wiederholen die Frage nochmal. Und dann hast du vielleicht auch mal eine Frage 2 oder 3 Mal, weil dann hat der Moderator was falsch gemacht, dann ist dem der Kugelschreiber runtergefallen und dann habe ich mich versprochen und dann so weiter. Und irgendwie beim vierten Durchgang hast du dann eine Körperhaltung wie so ein nasser Sack irgendwie und als dann wieder auf und dann siehst du halt dann nachher die Sendung und in den ersten 3 Sprachen stehst du da voller Energie und bist voll da und knallst in die Antworten rein und die vierte Frage kommt und du stehst da wie so ein Sack. Ja, dass das geschnitten war, merkst du als Zuschauer vielleicht gar nicht, weil es technisch einfach top gemacht ist. Aber das sind so Sachen, Kleinigkeiten, was habe ich an, wie kann ich auch mal Zeit überbrücken, um einen Gedanken zu sammeln und so. Das waren schon Sachen, die dann im Nachgang von Externen auch gespiegelt wurden. Und dann läuft es irgendwann über die Routine und man wächst mit der Aufgabe und fühlt sich dann immer sicherer drin.
Cool. Ja, der Blick von außen hilft, Jens,
ja,
ne?
Das so ein bisschen wir. Machen wir das ja auch, genau.
Ja, richtig, ja. Genau. Ja, da müssen wir vielleicht auch nochmal ganz kurz einen Gruß loswerden, denn der liebe Hanno, wie es immer so läuft, man kennt jemanden, der jemanden kennt. Der liebe Hanno ist heute hier nur zu Gast, weil der gute Tim den Kontakt hergestellt hat, den wir an dieser Stelle ganz, ganz herzlich grüßen. Und Tim haben Jens und ich nämlich kennengelernt im Rahmen von Kommunikationstrainings in seinem Unternehmen. Und so klein ist dann die Welt.
Ja. Ich denke, weiß dann wieder, ja.
Genau, genau. Was mich noch sehr interessieren würde, Hanno, vielleicht kannst du mal die eine Sendung rauspicken. Also zuletzt habe ich gesehen, dass du beim ZDF mit Katrin Müller-Hohenstein im Einsatz warst. Da ging es um die Auslosung der WM. Muss jetzt nicht diese Sendung sein, kann auch eine andere. Aber wie läuft so eine Vorbereitung auf so eine Sendung ab? Also wann ist man da im Haus? Wie läuft das? Wie bereitest du dich individuell vor und vielleicht dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen?
Die Sendung war jetzt schon speziell, einfach weil es viele Unwägbarkeiten gab, aber was vielleicht so ein bisschen exemplarischer ist, ist die Champions League Sendung mittwochs abends, die 23 Uhr live startet, was, ich finde es immer bewundernswert, dass da dass da Publikum ist, die total Bock haben auf die Sendung und da für einen schönen Rahmen sorgen, deswegen bin ich da sehr gerne. Da ist es so, dass natürlich im Vorfeld ich gerade auf die deutschen Mannschaften Blick habe. Wie ist die Situation? Wie sind die Geschichten darum? Wie sieht es sportlich vor allen Dingen aus? Weil ich finde, ich als Experte sollte da jetzt nicht drüber referieren, wie die private Situation von dem einen oder anderen Spieler ist oder wie die Transfergebaren sind oder. Ich glaube, das hilft dann schon, dass ich meine Expertise einbringe und die liegt dann eher im sportlich-fachlichen Bereich. Deswegen bereite ich mich da auch drauf vor. Guck nochmal in die Spiele rein, habe so die letzten 1-2 Spiele dann im Auge gehabt, weiß um die Besonderheit des Spiels, was könnte passieren bei Sieg, bei Niederlage. In der Regel sind ja dann 2 oder 3 deutsche Teams, habe dann grundsätzlich auch nochmal einen Überblick, wie ist die Situation jetzt in der Champions League, wie ist die tabellarische Situation und dann kriegen wir Informationen, die vom ZDF zusammengetragen werden, über Teams nochmal, einen Pressespiegel, den man dann nochmal überfliegt, um so ein Gespür auch für die Situation im Verein zu bekommen vor dem Spiel. Und dann treffen wir uns in der Redaktion, schauen das Spiel zusammen, wird dann kurz unterbrochen, indem man dann fernsehtauglich in der Maske gemacht wird. Keine Ahnung. Und dann geht's eigentlich raus. Absprachen natürlich währenddessen dann mit der Redaktion, mit dem jeweiligen Moderator, der an dem Tag da ist. Auch grobes Umreißen der Themenfelder, grobes Umreißen der Abläufe. Aber da muss ich ehrlicherweise als Experte gar nicht so involviert sein. Ich weiß dann immer nur, okay, für die Antwort habe ich ein bisschen mehr Zeit, für die ein bisschen weniger. So ein bisschen klappt. Aber das, was ich hier im Vorfeld auch gesagt habe, lieber fragen und dann lieber authentisch antworten. Ich weiß, es geht dann, da wird eine Frage zu Harry Kane kommen, aber ob es jetzt da um die Vertragsverlängerung geht oder um wie viele Tore er gemacht hat oder sonst irgendwas, das habe ich dann grob im Kopf. Ich weiß, jetzt kommt Harry Kane und dazu soll ich nur 2 Sätze sagen und dann ist in der Regel auch ganz gut hin. Aber die Leitung der Sendung liegt dann logischerweise in der Regie, beziehungsweise die geben das per Knopf aufs Ohr vom Moderator oder von Katrin als Moderatorin. Und die haben dann, die leiten mich dann durch die Sendung.
Cool. Ich könnte mir vorstellen, dass du da natürlich immer wieder auch im Moment, wenn es um Champions League geht, auf Lennart Kahl angesprochen wirst. Ein Spieler, der ja bei dir in der U18 jetzt noch spielen könnte. Und jetzt fährt er möglicherweise im Sommer mit zur WM. Wie siehst du ihn denn?
Ja, fantastische Entwicklung im Moment. Also da sieht man, wie schnell es auch gehen kann. Wir haben ein vergleichbares Beispiel mit Said El Mala gehabt, der bei uns gespielt hat, der erst Ende U18 dann sein erstes Länderspiel gemacht hat. Und jetzt, 1,5 Jahre später, keine Ahnung, von Top-Vereinen umworben wird und die Bundesliga auf links dreht. Und bei Lennart ist es ja fast noch explosionsartiger. Macht eine tolle Zeit durch. Aus Eigennutz sage ich ein bisschen leider, weil wir werden ihn nicht mehr sehen. Bei uns sind aber das hat er sich natürlich verdient. Denn es wäre auch bei uns ehrlicherweise, wenn wir über die Entwicklung des Einzelnen sprechen, und darum geht es ja in erster Linie, muss er höher spielen, ist er jetzt in U21 oder sogar dann perspektivisch A-Nationalmannschaft mit Sicherheit besser aufgehoben. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, dass es jetzt sehr, sehr schnell ging. Also Lennart Kahl war auch Teil der U17-Europameisterschaft im Sommer gewesen, wo er nicht gut war, das glaube ich, weiß er auch selbst, hat er kein gutes Turnier gespielt und ist halt auch völlig normal bei jungen Spielern, dass es da mal Ups and Downs gibt, und im Moment hat er ein brutales Up und wir wünschen ihm alle, dass er auf der Welle lange reitet und dass er vor allen Dingen dann, wenn es auch mal ein kleines Down gibt, weil das wird es auch geben, dass er dann aufgefangen wird und trotzdem seinen Weg geht, und ich glaube, die Qualität spricht für sich und kann das natürlich nur völlig aus der Ferne ansatzweise erahnen, aber ich glaube, dass er auch super geführt wird von Vincent Kompany, von Max Eberl, von Christoph Freund, dass die Leute, die da die Verantwortung für ihn tragen, ich glaube, dass sie es herausragend machen. Ich denke, dass ja auch die Co-Trainer da ganz eng an ihm dran sind, gerade die für die Jungs, für die Jungspieler da sind, da ganz tolle Arbeit machen mit ihm und wir drücken da die Daumen, dass die Entwicklung so weitergeht.
Ja, ich, Hado, das weißt du wahrscheinlich nicht, mein Herz gehört dem FC Bayern, demnach verfolge ich das natürlich sehr, sehr eng auch mit Lennart Kral und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, wenn Jamal Musiala wieder zurückkommt. Er ist ja jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, ins Training wieder eingestiegen und ich hoffe, dass das Kompany weiter so gut managt und eben auch einem Lennart Kral dann noch ausreichend Einsatzzeiten gibt, weil er ja meistens wirklich einfach richtig stark war, wenn er gespielt hat, muss man echt sagen.
Absolut, also das hoffen wir natürlich auch. Wir freuen uns aus DFB-Sicht natürlich auch, wenn Jamal Musiala zurückkehrt. Wäre jetzt auch nicht ganz unwichtig für die Weltmeisterschaft.
Ja. Yes.
Dass er in einer herausragenden Form ist. Aber ich glaube, wir können uns ja erstmal grundsätzlich total freuen darüber, dass wir wieder Spieler der Qualität Musiala wird. Ja, vielleicht perspektivisch auch Lennart Kahl haben, die da nachrücken, dass wir junge Generationen hinten dran haben, die immer mal schon reinschnuppern, die jetzt schon mal den Kopf rausstrecken, seit El Mala, der dann mal schnuppern darf bei der A-Mannschaft und die jetzt bei Toni Di Salvo in der U21 die nächsten Schritte machen, da Verantwortung übernehmen, Finn Jeltsch, jemand, der da vielleicht auch zu nennen ist, irgendwie so, das sind potenzielle Nationalspieler in der Zukunft. Mhm. Ich glaube, dass die Situation schon schwieriger war, was Talente betrifft in Deutschland, dass wir da wieder auf einem guten Weg sind, dass die Nachwuchsleistungszentren da echt auch tolle Arbeit machen und ja, dass wir hoffentlich dann auch als Nationalmannschaft davon profitieren können. Mhm.
Ja, wir sind ja gerade schon so ein bisschen Richtung Ausblick. Was steht denn bei dir so im kommenden Jahr an, Hanno? Was hast du schon im Kopf mit der U18, vielleicht auch mit dem ZDF? Welche Projekte werden dich nächstes Jahr umtreiben?
Ja, das ZDF ist immer relativ kurzfristig. Es werden in der Rückserie wieder ein, zwei Sendungen geben, Champions-League-Sendungen geben. Dann wird man sich irgendwann mal unterhalten, wie die besondere Konstellation rund um die WM ist, mit den späten Spielen, teilweise mitten in der Nacht. Ich weiß gar nicht, ob die Kommentatoren wie bei den letzten Turnieren vor Ort sein werden, ob alle vor Ort sind oder ob vielleicht sogar welche in Mainz bleiben und aus Mainz nachts um 1:30 kommentieren. Keine Ahnung, den Klassiker, ich weiß nicht, Ghana gegen Südkorea, ich weiß gar nicht, ob die gegeneinander spielen, aber genau, also da, das weiß ich noch nicht genau, was da alles kommt. Das läuft immer relativ kurzfristig und da lasse ich mich überraschen. Mhm. Und bei der Nationalmannschaft geht es jetzt direkt in die Vollen. Wir haben in der U18 den nächsten Lehrgang und im März. Und das wird auch die erste Qualifikationsrunde sein für die Europameisterschaft dann in der U19, fast 1,5 Jahre später. Ist ein bisschen besondere Situation, weil der Jahrgang jetzt gerade noch mit dem Trainerteam rund um Marc Meister die U17-WM gespielt hat. Mhm. Das heißt, wir bekommen jetzt Jungs in den Kader dazu, die waren noch nicht einmal bei uns. Die werden dann dreimal mit uns trainieren und dann steht das erste Qualifikationsspiel an. Mhm. Also es ist eine ganz besondere Situation, wenn wir dann wieder über Klarheit und Einfachheit und Kommunikation sprechen. Also eine ganz spezielle Herausforderung diesmal auch. Aber ich freue mich total drauf, weil ich auch ein cooles Team um mich rum habe, die das schon nachgewiesen haben, dass wir das gut hinbekommen. Und das steht jetzt erstmal an als nächstes Highlight im März.
Cool. Jens, komm, weil jetzt letzte Folge des Jahres, wir müssen eigentlich auch noch mal ganz kurz Richtung Bundesliga zurückschauen, oder?
Ja,
kein Jahresrückblick, aber du weißt, was ich meine.
Ja, genau. Gibt's denn, du hast ja für einige Vereine gespielt, Hanno, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Gibt's denn Vereine, auf die du noch besonders schaust? Du hast sie wahrscheinlich alle ein bisschen im Blick, aber gibt's so welche, kann mir vorstellen, Hannover verfolgst du ein bisschen enger jetzt vielleicht als Mainz 05, weil du da natürlich viel mehr Zeit verbracht hast?
Ja, also jein, würde ich sagen. Es hängt eigentlich immer mit den handelnden Personen so ein bisschen zusammen. Also es ist ja jetzt, bin ja meine Generation ist ja jetzt hier und da an der einen oder anderen Stelle auch in verantwortlichen Positionen. Trainerkollegen, mit denen ich zusammen die Pro-Lizenz gemacht habe, sind in den Ligen verteilt. Da guckt man da ein bisschen genau hin und fiebert da ein bisschen mehr mit, weil man mit denen natürlich persönlich was verbindet. Aber Ich habe mit Clemens Fritz in Leverkusen zusammengespielt, der jetzt in Bremen in der Verantwortung ist. Ich habe mit Simon Reus in Leverkusen zusammengespielt, der da jetzt die Fäden in der Hand hat. Da guckt man natürlich schon hin, was machen die alten Kollegen. In Nürnberg hat jetzt mit Jyoti Schatzalekso jemand das Sagen an oberster Stelle, der mich zum DFB geholt hat, der mich da lange Jahre begleitet hat. Also das ist so eher das, was verbindet. Ehrlicherweise, weil es dann bei mir doch mehr Vereine waren und so viele kann ich gar nicht im Auge haben. Es sind eigentlich so die persönlichen Verbindungen und da guckt man dann so ein bisschen genau hin. Ansonsten ist ja meine Aufgabe auch eher auf die Jugend zu achten, auf meinen Jahrgang zu achten. Da bin ich dann auch ein bisschen, wie sagt man, betriebsblind. Also im Moment Jahrgang 2008 steht über allem und dann guckt man klar auf Fußball an sich, auch Bundesliga begleitet man.
Ja. Gibt es denn für dich so Überraschungen in der aktuellen Bundesliga-Saison oder auch in der zweiten Liga? Gibt es irgendwas, was dir so ins Auge gestochen ist?
Ja, ich freue mich immer eher, wenn Mannschaften nicht überperformen, aber besser dastehen, als jetzt erstmal von mir erwartet, was ja erstmal kein Kriterium ist, aber mich freut es, dass Leipzig mit Ole Werner, mit dem ich auch eine Trainerlizenz zusammen gemacht habe, dass das so schnell funktioniert hat. Die waren ja auch ein bisschen oder sind im Umbruch und dafür, finde ich, stehen sie astrein da und spielen tollen Fußball. Ähnlicher Faktor Hoffenheim, ist nicht so weit weg von mir zu Hause, dass die im Umbruch jetzt so performen, auch am Trainer mal festgehalten haben in der schwierigen Phase und mit dem Trainer jetzt da ihre Entwicklung machen, das freut mich. Klar, die Kölner, aktuell bester Aufsteiger, Ex-Team von mir, Said Elmalla, gerade noch bei mir im Team gewesen. Freut mich natürlich gerade für Said, aber auch für die Kölner. Ich habe mit Lukas Kwasniok zusammen Junioren-Nationalmannschaften gespielt. Wir sind ein Jahrgang. Wir haben hin und wieder mal das Zimmer geteilt vor ganz, ganz langer Zeit. Das ist das, was ich meine. Da gucken wir dann ein bisschen genauer hin. Ein bisschen negative Überraschung. Leider die Mainzer, muss man ehrlicherweise sagen, dass die jetzt in der Belastung so unten reinrutschen und so ganz tief drin hängen. Ist natürlich schon ein bisschen überraschend. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ja, und in der zweiten Liga finde ich es toll, wie ausgeglichen da der Aufstiegskampf ist. Das, was Elversberg macht seit Jahren, ist phänomenal. Auch aus DFB-Sicht immer wieder junge deutsche Spieler, die man ausleiht, die dann da die nächsten Schritte machen. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, aber die Nick Woltemades und die Fisnik Aslanis, die sind alle dort durchgestartet und machen jetzt woanders für Furore. Das finde ich außergewöhnlich. Dass Schalke mit einem Trainer, der auf dem deutschen Markt überhaupt nicht bekannt war, so durchstartet, ist toll und überraschend. Also freue mich dann eher über die positiven Sachen, die dann in der Bundesliga passieren, als wieder, was hatten wir letztes Jahr in der zweiten Liga, 19 Trainerentlassung. Das ist ja
19? Ach was.
Das ist ja krass. Bodenlos. Deswegen lasst uns mehr über das Positive sprechen.
Ja, finde ich gut. Und über Mainz, wir sitzen ja nun in Mainz, müssen wir auch tatsächlich nicht so lange. Das tut gerade wirklich ein bisschen weh, was da so abgeht. Wir hoffen jetzt natürlich das Beste. Und der Auftakt war ja jetzt auch nicht verkehrt, muss man sagen.
Ich wollte gerade sagen, ein paar Minütchen haben gefehlt, Nils. Da hätten wir heute ein ganz anderes Intro gehabt. Als Tabellenletzter bei deinen Bayern gewonnen hätten. Das wäre schon interessant gewesen.
Ja, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, Hallo, dass Urs Fischer, glaube ich, gerade mit seiner ruhigen Art da jetzt wahrscheinlich ganz gut passt in der Situation da zu Mainz.
Ist ja häufig so, dass auf einen gewissen Trainertyp dann jemand anderes kommt. Also für mich auch ein Stück weit logisch. Ja. Also wenn ich jetzt mal... Es ist auch jetzt, wäre anmaßend, da jetzt irgendjemanden in irgendeine Schublade zu stecken, aber der Kollege davor war ja eher vulkanähnlich.
Sagen wir mal extrovertiert, ja.
Ja, das ist das richtige Wort. Extrovertiert ist das richtige Wort. Und hatte ja damit auch ehrlicherweise Erfolg gehabt, absoluten Erfolg gehabt letzte Saison. Jetzt hat es aus irgendeinem Grund, und das können wir von außen, müssen wir ehrlich sagen, überhaupt nicht erfassen, was jetzt dazu geführt hat, dass es dieses Jahr so ein bisschen klemmt. Da tue ich mir immer, bin ich sehr vorsichtig, weil ich auch weiß, was in so einer Kabine passieren kann, wenn dann vielleicht personell sich was ändert oder wenn irgendwas passiert und dann kippt da die Stimmung und dann verändern sich Strömungen und dann geht es in die falsche Richtung und das kriegst du dann auch nicht aufgehalten irgendwann. Aber es macht dann Sinn, jetzt nicht das Äquivalent zu holen und zu sagen, ja, wir probieren es einfach mit einer anderen Nase, die genauso agiert an der Seitenlinie, sondern jemanden, der einen anderen Stil hat, eine andere Ansprache hat, einen anderen Zugriff hat, möglicherweise auf die Jungs, deswegen würde ich sagen, jetzt die Wahl zum Typen Urs Fischer erstmal sind.
Da hätte ich noch mal eine ergänzende Frage dazu, ohne das jetzt zu sehr an Bo Henriksen festzumachen. Aber sind das möglicherweise so diese Extrovertierten, diese Motivationskünstler, die sich auch einen Ticken schneller abnutzen, weil man vielleicht auch als Spieler irgendwie nach anderthalb Jahren sagt, boah, ich kann das Gekaspere hier nicht mehr sehen. Ich meine, José Mourinho ist ja auch so ein sehr extrovertierter Typ. Jürgen Klopp wird das ja auch nachgemacht. Gut, der hat immer mal länger auch dann bei seinen Vereinen Stationen gemacht und wäre dann vielleicht das Gegenbeispiel. Aber kann man das so sagen, dass vielleicht die extrovertierten Typen sich schneller abnutzen, auch bei den Spielern?
Ich würde es nicht sagen. Ich glaube, grundsätzlich besteht die Gefahr, wenn du halt tagtäglich vor einer Mannschaft stehst, mit einer Mannschaft arbeitest, dass da irgendwelche Abnutzungsprozesse stattfinden. Und die kannst du ja eigentlich nur auffangen, wenn du an dem Trainer festhältst und dann immer mal auch in der Mannschaft etwas veränderst, auch personell veränderst, da andere Impulse kommen, du dich als Trainerteam vielleicht ein Stück weit auch nicht neu erfindest, aber auch Dinge mal ausprobierst, anders machst. Und ich glaube, also Christian Streich, den ich total schätze, ist ja jetzt auch kein eher introvertierter Typ an der Seitenlinie. Nicht und trotzdem war er gefühlt, weiß nicht wie viel, 100 Jahre in Freiburg, ja, in unterschiedlichsten Positionen. Du hast ja Jürgen Klopp angesprochen, der ja auch x Jahre in Dortmund war, vorher x Jahre in Mainz war, x Jahre in Liverpool war. Also ich glaube nicht, dass sich der eine Typus mehr abnutzt als der andere. Vielleicht ist die Gefahr dafür ein bisschen größer, weil du natürlich emotional noch mehr investierst, aber am Ende hängt es immer davon ab, wie sind die Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Also ich glaube, Klopp hat dann natürlich auch funktioniert, weil er sich im Laufe der Zeit dann auch die Spieler dazu geholt hat, die empfänglich sind für diese Art und Weise des Fußballs, der Ansprache, der Emotionalität. Also wenn ich mir den Kader angucke, als Klopp nach Dortmund gegangen ist, das war natürlich dann eine ganz andere Mannschaft als die, die es später war. Genauso in Liverpool, da passiert natürlich dann auch viel. Und ich glaube, dass es dann ganz wichtig ist, dass man nicht nur auf das Sportliche schaut, wenn man Spieler dazu holt, sondern auch auf den Menschen schaut, mit dem man dann tagtäglich zusammenarbeitet und wie passt das dann überhaupt zusammen. Ne? Klar. Und deswegen würde ich nicht sagen, dass sich der eine Stereotyp eher verbraucht als der andere. Ich glaube, man muss sich als Trainer aber bewusst sein, dass man sich grundsätzlich mit seiner Art ein Stück weit abnutzt im Laufe der Zusammenarbeit. Da muss man irgendwann à la Pep Guardiola sagen, ich gehe nach 3 Jahren weg von Bayern, weil ich das Gefühl habe, das wird jetzt schwierig, weil wir wollen jetzt die Mannschaft nicht um 5, 6 Spieler verändern, sondern dann bin ich derjenige, der geht. Bei Man City ist es jetzt ein bisschen anders, da ist es länger.
Ja, der Umbruch in der Mannschaft, ja.
Hat man den Umbruch angestoßen, vielleicht auch, weil man merkt, oh, die Art und Weise hätte sich sonst abgenutzt. Mhm. Ist jetzt spekulativ, aber ich glaube nicht, dass es um den Stereotypen geht, sondern eher um die Tatsache, dass man in einem emotionalen Sport mit seiner Art und Weise und der Präsenz, die man als Trainer logischerweise auch über Medien und permanent hat und die Einfluss haben auf die Spieler, sich ein Stück weit abnutzen kann.
Mhm. Mega, mega spannend. Ach Jens, also ich kann jetzt mit einem total guten Gefühl Richtung Weihnachten gehen, nach dieser richtig coolen Stadionsprecherfolge.
Ja, sehe ich genauso. Ich hätte auch noch 1230 weitere Fragen, aber ich glaube, mit Blick auf die Uhr entlassen wir den guten.
Hanno, bist du Weihnachtsfan? Ich bin ja totaler Weihnachtsfan. Ich höre das ganze Jahr Weihnachtslieder, freue mich jetzt schon auf Plätzchen essen und Weihnachtsbraten und sowas. Zelebrierst du das auch oder wie sieht's bei dir aus an Weihnachten? Oder musst du arbeiten?
Nein. Wir haben jetzt auch mal eine etwas ruhigere Phase jetzt, wenn gerade die Nachwuchsliga jetzt in die Winterpause geht. Verfolgen jetzt noch die letzten Spiele in den Ligen, in der Bundesliga und dann haben wir auch mal, schnaufen wir durch und dann fahren wir als Cheftrainer Anfang Januar mit der U16 und U17 ins Wintertrainingslager nach Spanien, begleiten die da, unterstützen da unsere Kollegen. Das macht immer großen Spaß, aber haben jetzt auch mal ein paar ruhige Tage und ich habe es ja am Anfang gesagt, ich genieße auch die Familienzeit hier zu Hause und dann ist Weihnachten natürlich ein willkommenes Fest, wo wir zusammenkommen in unterschiedlichen Konstellationen und das dann auch genießen.
Klingt sehr gut. Hanno, vielen, vielen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast. Vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich richtig, richtig cool mit dir. Und schön, dass wir so viele verschiedene Aspekte heute quasi beleuchten konnten. Spieler, Trainer, Experte und wahrscheinlich noch 3 andere Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Also Hanno, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne, danke euch. Und schöne Weihnachten.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ihr Lieben, wir hören uns im nächsten Jahr wieder und bis dahin macht's doch einfach wie Hanno und der Weihnachtsmann. Bleibt ambitioniert, bleibt fleißig, bleibt sympathisch und vor allem bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.
Nils vor, noch ein Tor. Defense Jens, Defense Jens, schalalala.